So I get kind of disappointed, but Gäste, die das erste Mal da sind, meinst du, Erik, du kannst mir das Abolio hier so hinstellen, dann kann ich das so komfortabel da hinlegen. Danke. Genau, genau. Ich möchte heute Abend ein bisschen praktischer sprechen über das virtuelles Leben. Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn ihr ein bisschen näher kommt, dann brauche ich nicht so laut zu sprechen. Geht es so? Oder vielleicht ist es einfacher zu hören, wenn man ein bisschen... Ja. Zunächst einmal möchte ich gerne darüber sprechen, was ein Mensch, der sich dem spirituellen Leben zuwendet, eigentlich für Fragen beantworten muss, was an ihn gerichtet wird. Viele Leute, die hören, dass man jetzt, wo man sich dem spirituellen Leben zuwendet, dass man da ein Vegetarier geworden ist, die würden sagen, ja, aber das ist doch gar nicht normal. Man, Vegetarier zu sein, ist doch nicht normal. Oder sich mit dem Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen, das ist doch gar nicht normal. Habt ihr schon mal gehört? Ich glaube, man hört das manchmal. Schaut euch doch an, was ihr auf der Stirn tragt. Das ist doch nicht normal. Oder die Kleidung, die man anhat. Die ist doch gar nicht normal. So sagen diese Leute. Und immer wieder kommt das Wort normal, normal, normal vor. Allerdings sollten wir sehen, dass dieser Anspruch des Normalen überhaupt nicht sehr wichtig ist im Leben. Ich möchte euch ein Beispiel geben, mit dem ich ein bisschen den Begriff normal relativiere, das heißt ein bisschen kritisch beobachte. Stellt euch vor, es gibt in irgendeinem Lande 12 Gänseblümchen im Garten, 4 Tulpen und insgesamt 425 lila Blumen. Dann sind diese lila Blumen die normalen Blumen, obwohl es eine ganz seltsame Gattung ist. Oder sagen wir, wir gehen in ein Irrenhaus. Wir sehen dort vielleicht 450 Schizophrene und 230 Neurotische und 212 Epileptiker und 3 Ärzte. Es ist, die Ärzte sind nach Hause gegangen, also müssen schon ein paar mehr da sein, sonst. Dann sind in diesem Fall die Schizophrenen die normalsten, weil sie in der Mehrzahl sind. Oder lasst uns sagen, die wie heißen sie, die die hier in Dresden, die Skinheads machen einen Umzug auf der Fußgänger-Einkaufsstraße. Die aus Leipzig sind auch dazu gekommen, die aus Meißen ebenfalls und die aus Halle auch. Dann ist die normale Menschenmenge, die da ist, also weil es die Mehrzahl ist, das sind dann die Skinheads. Das sind die normalen Leute auf der Einkaufsstraße. So, wenn man sagt, es ist nicht normal, sich mit spirituellem Leben zu beschäftigen. Es ist normaler, sich mit materiellem Leben zu beschäftigen. Sagt das überhaupt nichts darüber aus, was besser und was schlechter ist. Es sagt nur, wer in der Mehrzahl ist. Die Materialisten sind in der materiellen Welt in der Mehrzahl und deswegen ist es normal, in Illusionen zu sein, in den materiellen Vorstellungen des Lebens zu sein. Wenn wir jetzt mal herausfinden wollen, was wir tun sollten, so sollten wir nicht unbedingt das tun, was normal ist, sondern mehr das tun, was natürlich ist. Wir sollten herausfinden, was ist das Natürliche zu tun, nicht was ist das Normale zu tun. Denn wie die Beispiele, die ich gesagt habe, aus dem Blümchengarten, dem Irrenhaus und der Fußgängerstraße in Dresden gezeigt habe, ist es nicht immer gut zu tun, was die Mehrzahl gerade tut. Die wichtigste Frage, die wir am Anfang, in die Mitte und an das Ende unseres Lebens stellen sollten, ist, was ist eigentlich natürlich? Nicht, was ist normal? Und so wie wir diese Frage stellen, kann für uns das virtuelle Leben anfangen. Einfach nur ein Strom in der Menge zu sein, macht bedeuten, dass wir die gleichen Fehler, die die Menge tut, ohne sie zu überlegen, akzeptieren und in die gleichen Fallen hereinfallen, wie die Menge sie immer wieder aufsucht. Um herauszufinden, was natürlich ist, müssen wir ein bisschen philosophieren. Ich glaube, jeder von euch hier hat ein gewisses Verständnis von dem, was natürlich ist. Ein natürlicher Mensch zum Beispiel, der ist ganz gerade heraus, der sagt ohne innere Blockaden, was er denkt, der hat keine, der ist nicht durch irgendwas anderes beeinflusst, er ist kühn und er ist, wie soll ich mich ausdrücken, selbstbestimmt in dem, was er tut. Die Vedas sagen uns, um herauszufinden, was unsere Natur ist, müssen wir herausfinden, wer wir sind. Er ist ein Mensch, der so ist, wie er ist und sich nicht von äußeren Meinungen und von äußeren Einflüssen beeinflussen lässt. Solch ein Mensch ganz allein kann natürlich sein. Ich glaube, das ist verständlich, oder? Wer sind wir? Ich weiß, dass hier alle durch die Bank sich mit spirituellen Dingen befasst haben und wahrscheinlich schon die Gita gelesen haben. Ich möchte deswegen ganz einfach sagen, wir sind nicht ein biogenetischer Roboter, der nach den Impulsen der Chemie, der Biochemie in seinem Körper wirkt, sondern jeder von uns ist eine einzigartige Person, eine spirituelle Seele in diesem materiellen Körper. Der Körper verändert sich ständig. Er geht von Kindheit zu Jugend und zu Alter. Die Seele jedoch bleibt, wie sie ist. Sie wird nicht beeinflusst von dem Wachsen und dem Verschwinden dieses physischen Körpers. Wenn jetzt zum Beispiel ist Wolfram, wie alt bist du?
15.
Wenn du in 15 Jahren wieder in den Raum kommst, werden wir genauso sagen, Wolfram. Der Körper ist total verschieden. Alle 7 Jahre, so hat man gelernt, in der Schule verändern sich alle Zellen im Körper. Alles ist ausgetauscht. Nur natürlich die Seele nicht. Die Seele bleibt die gleiche. Dieser Körper verändert sich jedoch, weil er ein Bestandteil oder weil er zu der materiellen Welt gehört. Ich möchte euch hier eine interessante Meditation vorstellen, die vielleicht, da müssen wir jetzt Lago fragen, ob die sich eignet für den Taekwondo-Unterricht. Ich finde aber, sie ist zumindest, man kann sehr intensiv darüber nachdenken. Mir selber hat dieses diese Gedanken, die ich euch jetzt vortragen möchte, sehr geholfen in meinem eigenen spirituellen Leben, und ich glaube, dass sie euch auch sehr unterstützen kann, vorwärts zu kommen und herauszufinden, wer ihr eigentlich seid. Seht, in jeder Meditation beschäftigt man sich mit dem, oder auch in jeder Art des Lebens, wollte ich eigentlich sagen, beschäftigt man sich mit dem Begriff der Umwelt. Wenn wir hier in Pillnitz sind, gibt es eine sehr schöne Umwelt. Da ist ein See, und da kann man da eigentlich auch drin baden, Barbara?
Ja.
Im Sommer schon?
Da müssen wir die Nachbarn fragen, aber
ansonsten.
Ach hier, ich habe gedacht, im Teich.
Achso, im Schlossreich kann man baden?
Nein, das ist nicht.
Ja.
Hier ja.
Ja?
Im kleinen Teich.
Ja. Ja. Bisschen kühl wahrscheinlich, oder?
Aber 35 Grad ist im Sommer, ist ein bisschen
angenehm. Ja. So die Umgebung oder Umwelt ist zum Beispiel hier der Teich, der Wald und so weiter. Ein bisschen näher betrachtet, seid ihr jetzt Umwelt für mich. Und ich gehöre bei euch zu eurer Umwelt, der ich hier so sitze. Mit der Trommel, das ist eine Umwelt, das ist eine Umgebung. In unserem westlichen Denken ist all das Umwelt, was sich jenseits oder außerhalb unserer Haus befindet, unserer Haut. Nicht Haut, Haus befindet. Zum Beispiel der Boden, das Klavier, all das ist Umwelt. Die nächste Umwelt, die weitere Umwelt ist der Teich, die Berge, die Luft, der Himmel und so weiter und so fort. Im spirituellen Leben lernen wir jedoch, die Grenze nach innen zu schieben. Und verstehen, dass auch der Körper Umwelt ist. Auch die Gedanken sind Umwelt. Denn genauso wie ich in der Lage bin, den Teich zu betrachten, so kann ich diesen Körper betrachten. Genauso wie ich die Trommel betrachten kann, kann ich meine Gedanken betrachten, die da kommen und gehen, wie sagt man immer so schön, wie Züge im Dresdner Hauptbahnhof. Nichts kommt und geht ja ständig was. Auch das ist Umwelt. Und die Grenze zwischen mir, der eigentlichen Person, und meiner Umwelt ist das Ego, das falsche Ego. Ihr könnt euch mal, wenn ihr euch bei der Taekwondo-Meditation hinsetzt und am Anfang habe ich gesehen, meditiert ihr alle intensiv. Es war eine sehr schöne Atmosphäre in der Turnhalle, wie es auf keinen Fall bei anderen Veranstaltungen der Fall ist. Man soll mal darüber meditieren, wenn man sich so hinsetzt. Was befindet sich außerhalb von mir? Die Person, so kann man anfangen. Und die Wände der Turnhalle oder in diesem Fall, wenn man sich hier hinsetzen würde, das Haus, der See da draußen, der Teich da draußen. Und dann soll man zurückgehen mit der Grenze. Okay, jetzt ist hier nur noch der Körper, jetzt sitze ich da. Das andere will ich mir jetzt nicht betrachten. Ich betrachte, ich denke über meinen Körper nach, wie ich in diesem Körper gegenwärtig bin. Und dann kann man darüber meditieren, wie die Gedanken da sind und der Geist da ist. Dann kommt so dazu, die Grenze immer weiter nach innen zu schieben, bis man schließlich weiß oder verwirklicht. Ich, der Beobachter, bin die Seele oder die Person innen drin, die umgeben wird von einer feinen Grenze, nämlich dem Ego, mit dem wir uns identifizieren, mit der materiellen Welt und den materiellen Dingen um uns. Wir identifizieren uns mit dem Körper und mit den Gedanken, wie jemand, der sich mit seiner Umgebung identifiziert. Wenn wir es jedoch schaffen, hinter diese Grenze des Egos zu kommen, verstehen wir unsere eigentliche spirituelle Natur. Nun, diese Seele, die wir sind, in der Umgebung sozusagen der Natur und in der Umgebung unseres Herzens, unserer Blase, unserer Muskulatur. Diese spirituelle Seele verlässt im Augenblick des Todes ganz plötzlich den physischen Körper. In den Schriften heißt es, dass der Schmerz, den die Seele empfängt, wenn sie den Körper verlässt, so stark ist wie der Biss von 10.000 Skorpionen. Schön heavy. Der Schmerz wird zusätzlich verstärkt dadurch, dass man nicht genau weiß, was jetzt kommen wird. Während des Wachseins oder während des Wachbewusstseins schauen wir ständig, erfahren wir unsere Umgebung durch unseren Körper hindurch, durch die verschiedenen Sinne. Aber wenn der Körper unbrauchbar wird im Augenblick des Todes, werden plötzlich alle Sinne von Dunkelheit umfasst. Das Augenlicht lässt nach, man kann nicht mehr das erkennen, was sich ein Meter vor den Augen befindet. Die Riechkraft lässt nach, die Hörkraft lässt nach, die Fühlkraft lässt nach, alle Kräfte der Sinne lassen nach. Und die Seele ist plötzlich da in diesem Körperhaus, in der Körperumgebung. Dann plötzlich wird ein Kanal frei, ein Tunnel frei. Das ist eines der Nadis, so heißt es in Sanskrit. Und die Seele verlässt den Körper durch diesen Tunnel mit rasender Geschwindigkeit, so als würde man durch einen dunklen Tunnel brausen und geht einem unbestimmten nächsten Körper entgegen. Unbestimmt ist er nicht. Er steht schon fest. Aber für uns ist er unbekannt. Wir wissen nicht, wo er sein wird. Und werden dann aufs Neue anfangen, wieder mit dem materielle Leben zu beginnen. Das heißt, wir gehen durch den Samen des Vaters in den Mutterleib der Mutter hinein. Dort findet die Verschmelzung mit der Eizelle statt. Und die Seele entwickelt dann langsam einen Körper, der ein Embryo ist. Wenn er nicht abgetrieben wird, dann kommt er raus, wenn die Zeit richtig ist. Dann isst man oder trinkt man die Muttermilch. Der Körper wird stärker. Man fängt an, sich in der neuen Umgebung langsam und schmerzlich zurechtzufinden. Wächst man heran, lernt die Sprache, lernt, was man darf und was man nicht darf, was richtig ist und was falsch ist, entsprechend der Version des Elternhauses, in dem man gerade Geburt genommen hat. Es mag sein, dass man während eines Lebens gelernt hat, sauf nicht und habe keine ausschweifenden sexuellen Vorstellungen. Wenn man dann im nächsten Leben vielleicht in Harlem geboren wird, ein Bezirk von New York, lernt man, es ist ein Mann, der säuft, und als Baby kriegt man schon Bier in die Brustmilch reingemischt, damit man trinkfest wird, wenn man groß wird. Ein Junge, der nicht eine Freundin hat, mit 13 Jahren und versucht, ein bisschen Sexualität zu haben, der ist kein Mann, sondern ein schlapper Eunuch. Und so lernt man also entsprechend des Elternhauses und der Umgebung, in der man ist, wieder neu, vielleicht ganz anders, als man es vorher gewusst hat. Man findet sich also zurecht in seiner Welt, geht zur Schule, lernt es dort, dass man erfolgreich sein muss, in Mathe und Leben, eine Arbeitsstelle annehmen muss. Dann heiratet man, baut ein Haus auf, wird alt und von der Verwandtschaft zurückgewiesen, weil man nicht mehr so kann wie die Verwandtschaft. wie die jungen Leute es tun, man wird missverstanden und schließlich geht man zurück in das Grab, wo der Körper von den Würmern zerfressen wird. Das war ein neues materielles Leben, wieder ein materielles Leben, und dann nimmt man wieder einen neuen Körper an, der gleiche Vorgang wiederholt sich schon vor dem Grabe. Man erfährt, wie die Sinne plötzlich auslöschen. Es ist fast so, wie wenn hier dieses Licht mit einem Dimmer versehen wird und es wird langsam dunkel. So wird die Sinne wieder verdunkeln. Aufs Neue muss man sich wieder neu orientieren. So, das ist die immer, das nennt man in Sanskrit Sangsara, die Wiederholung von Geburt und Tod. Ist der Mensch dazu bestimmt? Ist der Mensch nur dazu bestimmt, im Gegensatz zum Tier Fernsehen zu schauen und Steuer zu bezahlen und ein Auto zu fahren? Dafür hart zu arbeiten in der jeweiligen Wertevorstellung der Gesellschaft und dann alles wieder zurückzulassen? Sicherlich nicht. Ich möchte euch jetzt, weil dieses Thema ein Thema ist, was wir heutzutage so selten hören, etwas erzählen, was mir ein guter Freund vor anderthalb Monaten erzählt hat. Dieser Freund ist ein Psychotherapeut, der hilft Leuten, die emotionale Schwierigkeiten haben. Und der macht folgendes interessante Versuch: der führt Leute in ihre Kindheit zurück, macht sie aufmerksam auf Dinge, die dort falsch gelaufen sind. Und auf diese Weise kann er Menschen helfen, mit ihren jetzigen Problemen klarzukommen. Nun, dieser Freund hat eine Tochter, so alt wie Nora wahrscheinlich. Nora, wie alt? Du bist so 12 ungefähr, oder? Wie bitte? 9 erst. 3 Jahre bist du 12. So, der hatte eine 12-jährige Tochter. Nun, einmal bat er sie zu sich in seine Praxis und sagte, nachdem er sie in eine Art Dämmerzustand gebracht hat, also das kann man ganz einfach machen, schöne klassische Musik anstellen, dann ist es ein bisschen ruhig und dann ruhig sprechen, liebe Sarah, schön, dass du jetzt da liegst, dann schlafen wir so ein Fass so ein. In diesem Zustand kann man jemanden bitten, sich an Dinge zu erinnern, die dann aus seinem Unterbewusstsein nach oben kommen. So, er fragte seine Tochter, sag mal, wie war es bei deinem zweiten Geburtstag? Was hat die Mutter dir geschenkt? Und die Sarah sagte, Sarah, einen roten Teddybär. Was gab es als Geburtstagsessen? Ja, sagte Sarah. Kirschtorte. Er notierte sich das dann alles. Nun, das Interessante war, dass er sich am zweiten Geburtstag seiner Tochter Notizen gemacht hatte über genau diese Dinge. Was gab es zu essen? Wer waren die Freunde, die kamen? Was hat die Mutter ihr geschenkt? Und tatsächlich, als er seine Notizen mit den Antworten von Sarah verglich, war das miteinander identisch. Nun dann fragte er in der darauffolgenden Woche, Sarah, die wieder in diesem Zustand war, wo warst du vor 20 Jahren? Seine Tochter war 12 Jahre alt, erinnert euch. Und plötzlich sprach die Kleine in Französisch und sagte irgendeinen Städtenamen, Bordeaux, und sagte oh la la und s'il vous plaît und solche Sachen, mon chéri, und was immer man so in Französisch sagt. Sie hatte aber nicht Französisch gelernt. Sie sprach von einem Leben vor 20 Jahren, wo sie in Frankreich in der Stadt Bordeaux aufwuchs und so weiter und so fort. Jede Woche brachte Zayadev, heißt er, seine Tochter um ein Leben zurück. Nach der 7. Woche fragte er die Tochter, wo bist du jetzt? Und sie antwortete diesmal in Englisch, im Schloss Schönbrunn. Wer weiß, wo das ist? Ja, genau. Was tust du? Ich spiele Piano für den Kaiser. Oh, bist du gut? Ich bin der Beste in der ganzen Welt. Aha, sagte der Vater. Gut, Sarah, lass uns das Experiment abbrechen. Komm zurück, du bist in einem englischen in Hampstead, so heißt das die Stadt. Komm wieder zurück. Und jetzt möchte ich dich bitten, die Unterschrift schnell zu geben von dir vor 7 Leben. Nahm sie einen Kugelschreiber und schrieb auf das Blatt Papier mit großen Zügen, eine sehr ungewöhnliche Handschrift, Wolfgang Amadei Mozart. Sie schrieb Amadei und Mozart mit Doppel-T. Nun, vielleicht wisst ihr, habt ihr es mal so gehört, Mozart schreibt man mit einem T eigentlich. Und er heißt Amadeus, nicht Amadei. So, der Vater war mächtig frustriert. Du spinnst, du lügst dir das alles zurecht, das ist alles Quatsch, das können wir ja nicht glauben. Aber die Tochter war fest davon überzeugt und redete in dieser Woche über Details aus dem Leben von Mozart, die den Vater schließlich zwang, zur Bibliothek zu gehen und ein Buch über Mozart aufzunehmen. Und sie da, er musste feststellen, dass all die Details richtig waren. Da kam er zufällig zu einer Seite, wo eine Unterschrift von Mozart war. Die entließ ich das Buch, brachte es nach Hause und da hatte er noch diesen Zettel. Und die Unterschrift, die Schriftzüge waren genauso. Was ihn verwunderte war, dass Mozart tatsächlich so unterschrieben hatte wie seine Tochter. Das heißt Mozart mit Doppel-T und nicht Amadeus, sondern Amadei. Warum? Das müsst ihr ihn fragen. Also, das weiß Mozart, das weiß ich nicht. Und das setzte ihn in Verwunderung. Nun, ich möchte es ein bisschen kurz erzählen. Nach einer gewissen Zeit seine Tochter redete also weiter und sagte einmal zum Vater, Vater, lass uns, gibt es ein Video zu sehen über Mozart? Ich möchte das Leben von Mozart sehen. Und der Vater besorgte dann den Mozart-Film. Habt ihr ihn gesehen? Er war im Kino, ja? Wenn ihr euch erinnern möchtet, dass eine Szene, wo Mozart spielt, ist noch relativ jung, und er kommt so in Fahrt, dass er vom Pianohocker runterfällt, und dann kommt Maria Antoinette, hebt ihn auf und gibt ihm einen Süßen, so sagt man in Norddeutschland, küsst ihn. Er wird ganz rot und fragt, willst du mich heiraten? Ist sie euch bekannt, die Szene? Ich habe den Film auch nicht gesehen, aber ich habe mich da erkundigt, Leute, die ihn gesehen haben, haben die Szene gesehen. So, als die Tochter diese Szene sah, dachte sie, das stimmt nicht, das war nicht so. Ich habe dir doch erzählt. Und dann erinnerte sich Jaide, mein Freund, dass die tatsächlich ihm erzählt hatte, dass Mozart eins, oder dass er eins spielte, oder sie eins spielte, was soll man denn jetzt noch sagen, mit der Mario Antoinette auf einem schlüpfrigen Korridor in dem Schloss Schönbrunn. Und als sie im schlüpfrigen Korridor spielten, da schlipperte er aus, also glitschte er aus, und die Maria Antoinette kam, da hat ihn dann hochgenommen und ihn geküsst, und er hat ganz errötend gesagt: Willst du mich heiraten? So war's, Vater, sagt, habe ich dir nicht davon erzählt? Jetzt dachte der Vater, nun müssen wir dem mal auf den Grund gehen, und suchte wieder in der Bibliothek nach, und wieder fand er, dass die Szene genauso war, wie seine Tochter ihm beschrieben hatte. Nicht wie der Film, der sich einige Freiheiten rausgenommen hat, weil das sich besser macht für den Film, wenn er vom Piano-Hocker runterfällt, als wenn er einfach ausrutscht, wie jemand, der auf der Bananenschale geht. Und so ging es weiter, ein Detail nach dem anderen wurde gegeben. Schließlich sagte der Vater, als er mit seiner Tochter wieder auf der Praxis war: Bitte leg dich hin, und jetzt lass uns zurückgehen in ein weiteres Leben. Und er führte sie dann weiter zurück und in ein Vorleben. So, was ich heute nur sagen möchte, ist, dass Versuche dieser Art mehr und mehr unter den Psychologen auftreten, und dass man an und für sich Erstaunliches da sehen kann. Mehr oder weniger ist es nur eine Illustration von dem, was die alten vedischen Schriften seit tausenden von Jahren sagen. Jeder von uns ist eine ewige spirituelle Seele, die für ein Leben nur in diesem Körper, in einem spezifischen oder speziellen Körper auftaucht, dann aber wie ein Schauspieler, der sich ein anderes Kostüm anzieht, mit der nächsten Geburt in einen neuen Körper hereinkommt. Nun, jemand, der nicht weiß von seiner spirituellen Seele, identifiziert sich mit dem materiellen Körper und wird völlig abnormal. Er wird völlig verrückt, er wird wie ein Schizophrener, weil er nicht weiß von seiner eigentlichen Natur. Er ist nicht natürlich, er spielt nur die Rolle, die er gerade durch diesen materiellen Körper aufgedrückt bekommen hat. Ein Mensch, der sich mit etwas Falschem identifiziert, wird als schizophren bezeichnet. Und ich möchte euch hier gerade aus der klinischen Psychologie 5 Symptome des Schizophrenen sagen. Wolfram, ist dein Vater ist allgemeiner Arzt oder Nervenarzt?
Nervenarzt.
Für Psychologie auch so ein bisschen? Gut. Ein Schizophrener, weil er nicht genau weiß, wer ist, weil er so eine zwiegespaltene Person ist, hat falsche Emotionen. Zum Beispiel kann es vorkommen, wenn jemand begraben wird, oder er ist da am Begräbnis, dann fängt er plötzlich an, laut zu kichern. Nicht? Und jeder dreht sich um. Jetzt kichere nicht, das ist traurig, du musst weinen. Nicht? Er hat also falsche Emotionen. Ja, das ist nicht angebracht, im Begräbnis zu kichern plötzlich, als wäre das wie ein Charlie Chaplin-Film. Ein schizophrener Mensch zieht sich auch aus dem aktiven Umgang mit Menschen zurück. Er ist meistens absorbiert in seine inneren Fantastereien und hält seine Halluzination und Täuschung für wahr. Zum Beispiel macht er denken, er sei Napoleon, obwohl er das gar nicht ist. Oder Bruce Lee. Nicht? Wenn er aus der Taekwondo-Stunde kommt, dann denkt er: Wow, jetzt bin ich fast so wie Bruce Lee oder wie Lutz. Nicht? Und dann lebt er in einer Fehlvorstellung. Nicht? Ich glaube, da könnt ihr euch mit identifizieren, mit dieser. Das passiert so im Wunschdenken manchmal. Aber ein Schizophrener der glaubt das halt. Wir mögen uns das mal wünschen, ach, wäre schön, wenn ich auch so wie Bruce Lee wäre, dann könnte ich doch ein bisschen weiter springen, als ich es jetzt kann, und ein bisschen energischer auftreten und so weiter. Meistens hat ein Schizophrener auch ein sehr bizarres Verhalten. Tut sich irgendwie komisch zurechtmachen und denkt, das muss jetzt so sein. Nicht? Und seine Gedanken sind gestört. Einmal ist er sehr fröhlich, das andere Mal ist er plötzlich in sich zurückgezogen und weint. Keiner macht mich, keiner liebt mich, immer ich und nie die anderen und so weiter und so fort. Nun, bitte seid ein wenig schockiert, ihr dürft schockiert sein. Wer im materiellen Leben lebt, ist in ähnlicher Weise nicht sehr verschieden von solch einem Schizophren, weil er das Gleiche macht. Er identifiziert sich mit einer falschen Rolle und ist deswegen mit falschen Emotionen ausgestattet. Er ist absorbiert in seine Fantastereien, er ist völlig in Illusion. Jemand, der nicht weiß, dass er eine ewige spirituelle Seele ist, ist ein gestörter Mensch. Sein Leben ist auf einer falschen Grundlage. Er bemüht sich um falsche Dinge, um materiellen Erfolg, den er ja nicht mitnehmen kann, der ihm eigentlich überhaupt nichts nützt. Außerdem ist solch ein Mensch meistens sehr realitätsfremd. Er denkt, dieses materielle Leben sei etwas zu genießen. Aber wo können wir genießen? Im materiellen Leben gibt es 4 Stationen, durch die wir müssen. Geburt, Alter, dann Krankheit und dann Tod. Es gibt 3 Leiden, die wir ins Auge sehen müssen. Nämlich Leiden aufgrund unseres Körpers, Leiden aufgrund unserer Gedanken, die gestört sind, wenn einer uns sagt, du führst ein anormales Leben, weil du vegetarisch lebst oder weil du dich für spirituelle Dinge interessierst. Leiden, die auch kommen, wenn uns unsere Freundin verlässt oder unser Freund. Leiden aufgrund des Wetters oder der übernatürlichen Dinge, die wir nicht in der Kontrolle haben. Materielles Leben ist nicht so schön. Aber ein schizophrener Mensch, ein Mensch, der nichts von seiner spirituellen Seele weiß, versucht hier in diesem Leben sich häuslich einzurichten und will es einfach nicht wahrhaben. Als mir jemand sagte, du musst mal sterben und du wirst krank werden und das materielle Leben ist ein Ort voller Leiden, da sagte ich, ja, na und? Ich habe doch Geld. So habe ich reagiert. Damals, als ich noch im weltlichen Leben war. Also ich habe nicht so reagiert, konnte das irgendwie verstehen damals, aber die meisten Menschen denken, ist doch ganz normal, was habt ihr denn? Das liegt daran, weil diese Leute in tiefer Illusion leben und nichts wissen über sich selber. So, ich möchte jetzt zum Schluss noch kommen, wie diese Leute reagieren. Meistens werden diese Leute sehr angehaftet, die Materialisten, ans materielle Leben. Und können so nicht den Weg des spirituellen Lebens auch nur betrachten. Wisst ihr, wie man Affen fängt? Genauso wie man Materialisten fängt. Man muss eine Kürbis nehmen, den Kürbis füllt man aus, macht ein Loch in den Kürbis hinein. Dieser Kürbis wird nochmal am Feuer geröstet. Er wird hart. Dann mit einer Kette an einem Baum getan. Und röstet man eine Banane über dem Feuer und tut sie in den Kürbis hinein, sodass der Affe riechen kann, da ist eine Banane drin. Dann kommt er und will die Banane haben. Er geht mit seiner Hand durch das dünne Loch hinein, das kleine Loch hinein, greift die Banane wohlig und will sie rausziehen aus dem Kürbis. Aber inzwischen ist seine Hand eine Faust geworden und nicht mehr so, und so kann er sie nicht mehr rausziehen. Und statt jetzt, wie das ein normaler Mensch tun würde, die Banane fallen zu lassen, denkt er sich, ohne Banane ist das Leben nichts, und verliert so sein Leben. Der Jäger kann ihn sehr leicht packen und erschlagen. So fand man Affen. So, die meisten Menschen werden auf ähnliche Art und Weise ins materielle Leben gefangen. Was passiert ist, dass sie Anhaftung entwickeln an ein Haus, ein Beruf, eine Umgebung, in der sie sind, oder einfach nur ihren Körper, und deswegen nicht loslassen, sondern ein ganzes Leben, also sehr aufmerksam, vielen Dank, ein ganzes Leben festhalten an ihr materielles Leben und ihre materiellen Dinge, die an und für sich nur Verstrickung für die ewigen Seele sind. Sie können nicht genug kriegen von den Bananen des materiellen Lebens. Eine nach der anderen leben, bis der Tod kommt und sie wieder nichts gelernt haben. Sie halten fest nur an Äußerlichkeiten, an Dingen, die sich nicht lohnen, die das Leben nicht angenehm machen und nicht schön machen, sondern die Seele mehr und mehr verstricken und verwirren. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Der Mensch heutzutage ist so angehaftet an Sexualität. Ich weiß nicht, ihr seid noch ziemlich jung, aber ich glaube, man, schon in diesem Alter fängt man an mit diesen Dingen, oder? Die Nummer. Wie bitte?
Alle drehen sich rum. Ich hab
ja nichts gemacht. Ja. Aber es ist so das Alter, wo man darüber mal spricht, oder? Ja. So, lass uns mal die heilige Kuh des Materialisten ein bisschen aufdecken, die Sexualität. Das, wo er am meisten anhaftet, seine Banane, die ihn am meisten fasziniert, die er nicht mehr loslassen will, bis dass der Tod ihn auf die Schädel schlägt und er wieder mal ein Leben vergeudet hat, wieder mal gefangen war in die Illusion. Bei der sexuellen Anziehung geht es um sehr äußere Dinge. Man möchte unbedingt die Haut der anderen Person anfassen. Man möchte auch gerne vielleicht in ihren duftigen Haaren grapschen und ein bisschen herum. Ich bin Mönch, ich kann das nicht so gut schildern, was man da genau will, aber irgendwo an die Haare fassen und so weiter und so fort. Man wird wie von Sinn, dieses Mädchen mal zu berühren, oder wenn man ein Mädchen ist, diesen kraftvollen Jungen zu berühren. Man denkt dabei an die Teile des Körpers, die unterhalb der Gürtellinie liegen, und wird ganz begeistert. Viele Leute nehmen sich ihr Leben, wenn sie nicht das erreichen können, was sie in ihren Fantastereien sich vornehmen. Viele Leute sind so absorbiert mit Haut und Haaren des anderen Geschlechtes, das sie gerne erlangen möchten, dass sie sich gar nicht konzentrieren können auf irgendetwas anderes. Sie sind immer abwesend und sind ständig in Sehnsüchten damit befasst. Das ist herausgefunden worden. Der normale Mensch im materiellen Bewusstsein denkt 8 Gedanken von 10 an Dinge, die entweder direkt mit der Sexualität zu tun haben oder mit dem Vorspiel, dass man richtig aussieht, dass man sich gut präsentieren kann, dass man wie ein moderner, anziehender Jüngling von heute oder ein Mädchen von heute aussieht. Die Frisur muss richtig stimmen. Die Zähne müssen ausgebessert sein, wenigstens vorne, wo es jeder sieht, und so weiter und so fort. Doch das geht, betrachtet das bitte mal ein bisschen kritisch, löst euch ein bisschen von dem Augenscheinlichen. Es geht dabei wirklich um Dinge, die an und für sich abstoßend sind. Stellt euch mal vor, eine Schöne, die von einem Mann angehimmelt wird, geht an einen Urlaubsort und entscheidet sich dort, dem Mann das zu geben, was er wollte. Die Sonne hat die Haut gebraunt und sie ist abgepellt. Hat sie sich die Haut abgezogen, also die Pellhaut, wie eine Pellkartoffel, und ist ein schön mit Watte ausgelegten Dings getan, Karton getan. Und es ist ihr ein bisschen heiß geworden und dann hat sie die Haare abgeschnitten, den ganzen Dutt hat sie sich abgeschnitten. Das trägt man heute, glaube ich, nicht mehr. Dutt war zu meiner Zeit sehr berühmt. Also die Haare, die walligen Haare abgeschnitten, in die gleiche Box reingetan. Dann hat sie gesagt, für meinen Liebling, damit du das hast, was du schon immer haben wolltest. So, der kriegt das Paket, liest den Brief dazu, ist völlig mehr, weiß überhaupt nicht mehr, was er davon denken soll, und macht es dann auf. Und die Haare stinken jetzt schon ein bisschen und die Haut auch. Und da hat er sie, Haut und Haare von seiner Geliebten. Ist er noch begeistert? Überhaupt nicht. Findet es abstoßend. Warum findet er das nicht abstoßend, während es dran ist? Weil er in Illusion ist. Weil er die Dinge nicht so sieht, wie sie sind, weil er nicht fortschrittlich denken kann. So, eine andere Schlussfolgerung. Man wird also sehr angehaftet am materiellen Leben, an Illusionen, an Äußerlichkeiten, an Haut oder Haare oder Geschlechtsteile, durch die hauptsächlich verbrauchtes Wasser rinnt in die Toilette. Das ist, woran der Mensch im materiellen Leben denkt. Ist er nicht degeneriert? Urteilt selber. Das ist doch völlig unnormal. Solch ein Mensch kann doch nicht als normal bezeichnet werden. Er kann als normal bezeichnet werden in der Gesellschaft von Anormalen, aber nicht von selbstverwirklichten Seelen. So, ich möchte jetzt meine kleine Polemik, Lago hat gesagt, ich soll mal ein bisschen intensiv über das materielle Leben schimpfen, zu Ende bringen. Ich möchte eine wichtige Illusion nochmal beleuchten. Nämlich die Illusion, dass wir tun und lassen können im materiellen Leben, was immer wir wollen. Dass wir alle unsere Wünsche und unsere Einfälle einfach nur so ausführen können und dabei dann ohne irgendetwas zu, ohne Konsequenzen durch unser Leben hindurchgehen. Das ist eine große Illusion. Es gibt auf jede Handlung, die der Mensch im materiellen Leben tut, eine Reaktion. Das Gesetz von Aktion und Reaktion ist ein Gesetz, was mit ganz unmittelbarer Heftigkeit eintritt, aber auch verzögert. Es gibt zum Beispiel in der Kampfkunst einen Schlag, der ist heißt der verzögerte Todesstoß. Ich muss jetzt zu unserem Gast, das ist eine Schule, wo man ostasiatische Sport, kann man dazu nicht sagen, Künste, Kampfkünste lernt. Aber das Beispiel, was ich jetzt gebe, das lernt man da nicht in dieser Schule. Das ist so, da berührt der Kämpfer den Gegner nur einmal, ganz kurz, dann geht er nach Hause und legt sich hin oder isst eine Pizza. Und nach einer Woche stirbt er dann aufgrund dieser Berührung. Das lernt man bei den ältesten Meistern dieser Kampfkunst. Es wird aber nur Verantwortlichen beigebracht, die nicht damit Unheil anrichten, sondern nur tödliche Mörder damit züchtigen, mit diesem Schlag, dem Verzögern. So, es kann manchmal sein, dass eine Aktion erst über einen langen Zeitraum heraus eine Wirksamkeit hat. Oder wenn wir so ein extremes Beispiel nehmen, wenn ihr vielleicht heute vor lauter Begeisterung vergisst, euren warmen Mantel anzuziehen und nur mit Oberhemd bekleidet durch die Straßen geht, also auch mit Hose natürlich, dann werdet ihr vielleicht in einer Woche eine Grippe kriegen. Nicht Aktion und Reaktion. So ist für alles, was wir tun, eine Reaktion da. Nur grobe Materialisten wissen davon nicht. Ich war in Jugoslawien gewesen für einen ganzen Monat, mitten im Bürgerkrieg. Die Bomben sind um uns herum geflogen und Leute sind erschossen worden. Uns ist nichts geschehen in dieser Zeit, glücklicherweise. Und ich wurde sehr oft interviewt im Radio und auch im Fernsehen. Und die Frage, die immer gestellt wurde, war: Warum gibt es diesen Krieg? Die Antwort, die ich gab: Karma. In Jugoslawien tobt im Augenblick ein ganz anderer Krieg, sagte ich. Dies ist ein Kleinkrieg, nicht weiter wichtig. Bäche von Blut schießen in diesem Krieg heraus. Millionen von Wesen schreien gequält auf und sterben. Dies ist der Krieg, der in den Schlachthäusern stattfindet, wo Tiere umgebracht werden und unter grausamen Mitteln oder mit grausamen Mitteln getötet werden. Dies ist der eigentliche Krieg. Die 20 Leute, die so am Tag da umkommen in Jugoslawien, es sind nämlich nicht mehr die, die im Bürgerkrieg umfallen, oder vielleicht 40. Das ist gar nichts gegen die, die geschlachtet werden. Meinen Sie nicht, habe ich gefragt in der Zeitung, dass diese Handlung Reaktion mit sich bringen werden? Dass man dort immer wieder dafür etwas abbekommt? In einem Universum, was Kosmos ist und nicht Chaos, meinen Sie nicht, dass das irgendetwas bewirken wird? Meinen Sie, wir als Menschen können da ohne irgendwelche Schwierigkeiten weglaufen? Deswegen für einen Menschen, der sich mit, für einen Menschen ist das ganz normal von heute. Ich habe einmal einen Devoti gehört, der Devoti hat ein Hotel besucht und am Ende des Besuches wurde ihm ein Fragebogen geschickt. Wie fanden Sie das Essen? Wie fanden Sie den Raum, in dem Sie waren? Also wie fanden Sie die Bedienung? Und er sagte, zur Bedienung, es war die Freundlichkeit eines Kellners. Sie wissen, ein Kellner lächelt sehr schön, um Trinkgeld zu kriegen. Die Räume, dazu sagte er, nichts hat mich an Wahrheit erinnert. Und zum Essen hat er gesagt, ein Wort nur, Mord. So fand ich das Essen. Mord. So, wer einmal verstanden hat vom Gesetz des Karma, dass wir für jede Tätigkeit eine Reaktion erleben, ob wir nun trinken und daraufhin erleben, wie der Durst weggeht, oder ob wir uns prügeln und dann ein blaues Auge kriegen, oder ob wir uns mit jemandem sehr freundschaftlich verhalten und daraufhin uns verlieben. Aktion und Reaktion ist etwas, was ein Gesetz, ein unauslöschliches Gesetz in dieser Welt ist. Und nur abnormale Menschen, die nichts wissen von der Wirklichkeit, glauben, sie können durch Fleisch essen und durch Gemeinheiten an anderen ein glückliches Leben führen. Das sind unnormale Menschen. So, ich möchte euch nochmal erinnern, wenn ihr euer Leben plant, fragt nicht die Frage, was ist normal? Fragt, was ist natürlich? Ihr werdet dann herausfinden, dass ihr selber eine spirituelle Seele seid, ein Teil Gottes. Ihr werdet merken, dass ihr euch im materiellen Leben sehr unnormal verhaltet, wie ein Schizophrener. Ihr werdet dann eure spirituelle Identität entwickeln und frei werden von den Anhaftungen ans materielle Leben, die wie ein Affen, der gezogen wird in die Kürbiskugel, der euch auch zieht in euer materielles Leben hinein. Arjuna, der Schüler von Krishna in der Bhagavad Gita, fragt Krishna, was die Symptome von jemandem sind, der normal ist, wie er sich verhält. Und Krishna antwortet ihm, solch ein Mensch bleibt unerschüttert, selbst im großen Verlust. Freude und Schmerz sieht er mit gleichen Augen an. Ehre und Schmach sieht er als ähnlich an. Er ist unverändert und er ist nicht nach Tätigkeiten aus, die nach materiellem Gewinn sind. Nicht einmal im Augenblick des Todes ist solch ein Mensch gestört. Das ist ein normaler Mensch. Nicht agitiert, frei, natürlich, nicht beeinflusst von außen. So, ich möchte euch alle bitten oder euch alle auffordern, auch normal zu werden, in dem Sinne, dass ihr natürlich werdet. Ihr könnt anfangen, indem ihr euer Bewusstsein klar macht und den Hare Krishna Mahamantra chantet, jeden Tag auf der Chant-Kette, indem ihr anfangt, ein wenig in der Philosophie zu lesen, diesen wunderbaren Wissen, was euch hilft, zu der Stufe der Selbstverwirklichung zu kommen. So, Hare Krishna, hier möchte ich enden. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen oder überhaupt Fragen, die ihr stellen möchtet? Darf ich jetzt noch fragen, wie heißt du, der hinter Wolfgang sitzt?
Tom.
Tom. Ich werde dich noch ein paar Mal fragen. Ich weiß, das ist ein sehr kurzer und prägnanter Name, aber wenn du als spirituellen Namen hättest, wäre es einfacher.
Ich habe eine Frage. Du hast oft von Seele gesprochen. Wie würdest du eine Seele definieren?
Eine Seele? Die Seele hat drei Eigenschaften. Die einfachste Definition ist Hare Krishna. Die Frage ist gerade, ich möchte es unserem liebenswürdigen Gast sagen, was ist die Definition für eine Seele? Die Vedas sagen, die Seele hat drei Eigenschaften, Sat, Chit und Ananda, ewig, voller Wissen und voller Glückseligkeit. Die Seele in der materiellen Welt hat ja nicht ihre spirituelle Identität voll manifestiert. Zum Beispiel jetzt ist es für uns sehr schwierig, eigentlich zu verstehen, wer wir in unserer spirituellen Identität sind. Wir spüren manchmal, dieser Körper, das ist ein Vehikel, ein Instrument für mich, was ich beobachte, was ich altern sehe und so weiter. Aber wer wir klar sind, das ist schwierig für uns herauszufinden. Das liegt daran, dass im materiellen Leben die Seele nicht voll manifestiert ist. Wie zum Beispiel ein Same. In einem Samen ist ein ganzer Baum drin enthalten, aber nicht sichtbar.
Das ist auch eine Seele.
Wie bitte?
Das ist auch eine Seele.
Ja, im Samen auch. Sonst könnte da nicht der Wachstum stattfinden. Das praktisch aus diesem kleinen Pünzelchen ein Riesenbaum entwickelt. Das ist möglich durch die Anwesenheit der Seele. Wenn man diesen Samen zum Beispiel so frittieren würde in einer Pfanne, dass er sich nicht eignen würde als Wohnort für die Seele, würde damit auch nicht das Wachstum mehr stattfinden können. So, unser Körper oder unser spirituelle Körper ist im Augenblick einfach nicht manifestiert, genauso wenig wie der Baum im Samen manifestiert ist. Die Seele ist nur, oder der spirituelle Körper ist nur in Samenform da, eben als Seele, die in der Region des Herzens weilt. So kann man die Seele manifestieren. Sie ist sehr, sehr klein. Materielle Mikroskope können sie nicht wahrnehmen. Genauso wenig wie du durch ein Vergrößerungsglas die Luft wahrnehmen kannst, kannst du durch materielle Mikroskope die Seele wahrnehmen. Aber wenn du anfängst mit deinem spirituellen Leben, indem du Hare Krishna chantest und ein bisschen der Bhagavad Gita siehst, wirst du sehen, wie deine Seele Nahrung bekommt. Genauso wie der Same. Wenn der Wasser bekommt, dann entwickelt er sich langsam zu einem Baum. So ist es auch mit der Seele. Wenn du spirituelle Nahrung kriegst, wirst du sehen, wie du stärker wirst. Du hast eine nicht geahnte Kraft, Nein zu sagen zu Illusionen. Das ist die spirituelle Kraft der spirituell aufgeweckten oder der selbstverwirklichten Seele. Die spirituelle Seele ist so stark, stell dir das nur mal vor, sie ist stärker eigentlich als die Sonne, denn die Sonne vergeht, für die Seele jedoch gibt es weder Geburt noch Tod, also kein Ende. Sie geht, sie ist jetzt im Körper eines einer Person aus Dresden, geht weiter in ein anderes Leben. Vielleicht wärst du mal, das heißt du die ewige Seele, der Präsident von Amerika in einer zukünftigen Inkarnation werden. Sie ist die Ursache dafür, was du jetzt tust, und sie ist die Ursache dafür, was du in der Zukunft tun wirst. Die Seele ist gegenwärtig im Körper eines Elefanten und sorgt dafür, dass der plumpe Kerl, der plumpe Elefant, Bäume umbricht und zentnerweise Laub frisst. Und wenn die Seele den Körper des Elefanten verlässt, vermodert er nur noch dahin. Die Seele ist das lebendige Prinzip im materiellen Universum, und durch ihre Gegenwart erst wird das Universum erhalten, wie es ist, und bleibt so, wie es ist. Wenn die Seele Befreiung erlangt vom Kreislauf der Geburten und Tode, dann ist sie eine selbstverwirklichte Seele, und dann hat sie erreicht, was in der menschlichen Form des Lebens zu erreichen ist. So, schon auf dem Anfang des spirituellen Lebens kannst du, wenn du ein bisschen die Seele stärkst, durch deine spirituelle Aktivitäten, erfahren, wie du Wissen und Glückseligkeit erfährst. Und so wirst du in der Lage sein, das zu tun, was in der Gita gesagt wird, nämlich unerschütterlich zu bleiben bei materiellen Gewinn und auch materiellen Verlust. Das ist eine kleine Definition von der Gita. Für die Seele gibt es weder Geburt, hier geht es noch weiter, für die Seele, oh, man kann da viel zu sagen, für die Seele gibt es weder Geburt noch Tod, noch hört sie, da sie einmal ist, jemals auf zu sein. Sie ist ewig, unvergänglich, ursprünglich, so weiter. Sie ist ein Teil Gottes, das ist das Wichtigste.
Ist ein Teil Gottes. Gibt es ein böse Jenseits der Seele oder gibt es
Gut und Böse hängt ja ab von der Definition, wie sie die Gesellschaft gibt. In Japan zum Beispiel, wenn du ein guter Gast sein willst, musst du die Hühnerknochen, die du kriegst, hinter dir auf den Boden werfen und rülpsen.
Sonst ist es ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, wie du dich verhältst. Absolut unzivilisiert und unkultiviert. Nicht? So ist es mit vielen Dingen. Zum Beispiel, was die Essgewohnheiten betrifft, wird unsere Zivilisation als die absolut böseste, gemeinste, verderblichste Gesellschaft genommen, weil wir nichts dran finden, Fröschen die Schenkel aufzuessen, zum Beispiel. Manche Völker denken, das ist total böse und widerwärtig, wie wir uns verhalten. So, gut und böse ist an und für sich eine sehr, man sagt dazu, relativ, also es ist abhängig von vielen Umständen. Die Seele ist von diesen Dingen, von Gut und Böse, eigentlich ist jenseits davon. Das kann man so sagen. Die Seele ist nämlich transzendental, sie steht über den Dingen dieser Welt. Und das, was in dieser Welt als gut angesehen wird, wird für einen Menschen, der selbstverwirklicht ist und eben als befreite Seele lebt, zum Teil als schlecht angesehen. Spirituelles Leben kann manchmal bedeuten, zu fasten, wenn die ganze Welt frisst, zu schweigen, wenn die ganze Welt johlt und jault, wach zu bleiben, wenn die ganze Welt schläft und den Traum der Illusion führt. Spirituelles Leben oder das Leben einer befreiten Seele ist tatsächlich jenseits von dem Gut und Böse dieser Welt. Nicht wie zum Beispiel in dieser Kritik über das Essen. Jeder würde sagen, vielleicht im Hotel, da gab es so einen schönen Gänsebraten. Klasse! Toll hat mir das Essen gefallen, aber ein spiritueller Mensch sagt, es war Mord. So könnt ihr sehen, wie spirituelles Leben jenseits von Gut und Böse ist. Zum Beispiel wir als Hare Krishna Bewegung, wir führen ja ein spirituelles Leben. Manchmal sagen die Leute, die uns sehen, das ist nicht so gut, dass ihr euch vegetarisch ernährt. Oder sie sagen uns, das ist nicht so gut, dass ihr nicht so arbeitet, wie es die Gesellschaft von euch verlangt. Aber wir sagen, diese Essgewohnheiten und diese Lebensgewohnheiten sind illusionär. Und somit, Rainer, danke, gut gemeint. Somit führen wir an und für sich ein Leben jenseits von Gut und Böse. Allerdings ist das Leben, was ein spiritueller Mensch führt, nicht unverantwortlich. Wir haben sehr genaue Prinzipien, zum Beispiel kein Fleisch essen, kein Glücksspiel zu führen, keine unzulässige Sexualität zu führen und so weiter und so fort. Diese Dinge führen wir mit großer Sorgfalt durch, weil sie hilfreich sind, den Pfad des spirituellen Lebens zu Ende zu gehen. Aber man kann sich einfach nicht richten nach dem, was normal ist. Ich möchte euch eine schöne Geschichte erzählen, in diesem Zusammenhang, die euch überzeugen kann, ein bisschen tiefer zu gehen. Es kam einmal ein prächtiger Panther, der Nora, die Geschichte ist auch was für dich, die kannst du auch schon verstehen. Dieser Panther wurde gejagt von Jägern, die ihre Treiber hatten. Und er hatte tiefe Wunden kam in einem Gebüsch. Da hörte er über sich ein schadenfrohes Lachen. Ha 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 ha, ich hab's ja immer gewusst. Stärke ist letztendlich nicht erfolgreich, wenn es darum geht, die Probleme des Lebens zu lösen. Jetzt wirst du gleich erschlagen werden. und er schaute um sich, wer da so lachte in seiner Not. Und er kannte niemanden erkennen. Erkennst du mich nicht, sagte die Stimme. Nein, ich erkenne dich nicht in deiner Schadenfreude. Das liegt daran, sagte die Stimme, weil ich mich angepasst habe. Guck mal. Und er hörte erst rascheln und dann sah er ein hässlich aussehendes Chamäleon, das da längs ging. Du musst dich anpassen, so wie ich, sagte das Chamäleon. Dann kannst du erfolgreich sein. Nur dann. Der Panther sagte, ach, also das ist nicht meine Natur, ich bin von einer anderen Art. Und setzte an zum Sprung. Was willst du denn jetzt machen, sagte das Chamäleon. Ja, ich will in Sicherheit begeben, was sonst, sagte der Panther. Und dann sprang er, riss 7 Jäger um im Sprung, brach durch die Treiber und als er aufhörte zu laufen, war er in Sicherheit. Man sagt, das Chamäleon wurde von einem Professor eingefangen. Und der Professor brachte es mit in sein Zuhause und zwang das Chamäleon über verschiedene Faden zu laufen. Und wenn immer das Chamäleon auf einen lila Tisch war, wurde es lila. Wenn es zu einem gelben Gegenstand getragen wurde, wurde es gelb. Wenn es zu einem gestreiften Gegenstand kam, wurde er gestreift. Nun, das Chamäleon glaubte immer noch an seine Philosophie der Anpassung, bis eines Tages ein Unglück geschah. Und zwar sehr interessante Geschichte. Und zwar, wenn ich das mal an, der Mann war weg und das Kind war noch zu Hause. Das Kind hatte nahm eine wundgescheckte Tischdecke und huschte das Chamäleon darüber, weil das Chamäleon die Philosophie der Anpassung hatte, wechselte es so oft sein Fell und seine Schecken, dass er ein Herzversagen bekam und starb. Das war ein bisschen intensiv, das ist ja zu viel. Nicht. So, diese Geschichte soll einfach zeigen, dass die Philosophie der Anpassung oder normal zu sein nicht richtig wird. Man sollte natürlich sein, wie der Panther. Ich meine, für das Chamäleon war es ja auch natürlich, sich so angepasst zu verhalten, aber ich glaube, ihr wisst, was durch diese Geschichte ausgedrückt werden soll. Lieber seine Meinung oder seine Verwirklichung durchsetzen. Darum geht es. Insofern natürlich sein, als immer angepasst zu sein. Nicht der Weg der Sicherheit. Ja, so. Ich möchte euch aber beruhigen, nachdem ich das gesagt habe, müsst ihr nicht denken, ein spiritueller Mensch sei, sagen wir mal, in irgendeiner Weise undiszipliniert oder unverantwortlich. Er nimmt Verantwortung auf für jede einzelne seiner Handlungen.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Ist die Hare Krishna Bewegung eigentlich eine Religion? Kann man das so bezeichnen?
Ja, es ist die älteste Religion, der dadurch, dass sie basiert in den ältesten religiösen Schriften, den Vedas. Viele Leute heutzutage wissen das nicht, also kennen die Grundlage nicht, wissen nicht, was für eine Tradition die Hare Krishna Bewegung haben, sondern denken, das ist eine neumodische Angelegenheit, nicht etwas, was manche sagen eine Jugendbewegung, aber das ist eigentlich nicht korrekt.
Und wie lässt sich das zusammenbringen, wenn man den Hare Krishna Mantra chantet und dann konfirmiert es oder sowas?
Konfirmiert oder?
Ja.
Ja.
Wenn man jetzt Christ ist.
Ja, das ist gut. Da sollte man weiter ein Christ bleiben und Hare Krishna chanten. Man kann im spirituellen Leben sozusagen etwas, man kann dem Christentum noch etwas dazufügen. Du machst zu sagen, weil man kann aber doch nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Nun, Christ und der Hare Krishna Religion sich zugehörig fühlen. Die Antwort darauf ist, dass es an und für sich nur eine Religion gibt. Und das ist, dass man seine Anziehung, dass man mit sinnvollem Leben aufhört, welches ein materiell verstrickt und materiell angehaftet werden lässt und Tätigkeiten ausführt, die einen hinbringen zu seiner ewigen Beziehung mit der höchsten absoluten Wahrheit, Gott. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der in der Harvard oder sagen wir mal, der in Dresden Englisch gelernt hat, und du siehst jemanden, der hat in Leipzig Englisch gelernt, und dann triffst du wieder einen, der hat in Heidelberg Englisch gelernt. Wenn er Englisch kann, dann spricht er die Sprache gut. So ist es auch mit jemandem, der diese Essenz der Religion gelernt hat im Christentum oder im Hinduismus oder im, wie soll ich mich ausdrücken, in irgendeiner anderen Weltreligion. Da besteht kein Unterschied zwischen diesen einzelnen Anhängern. Genauso wenig wie ein Unterschied besteht zwischen den verschiedenen Studenten, die in verschiedenen Städten Englisch gelernt haben. Wir haben zum Beispiel ein Büchlein rausgebracht, wo wir zeigen wollen, dass die Dinge, die wir so lernen, ebenfalls im Christentum vorhanden sind. Ich habe dieses Büchlein Wolfram geschenkt. Das heißt, die Bibel in ihrem eigentlichen Licht oder so. Und er kannst die bestimmt leihen, wenn du möchtest. Da kannst du sehen, wie auch Dinge wie Reinkarnation und dieses Wissen, dass die Seele verschieden ist vom Körper, sich in der Bibel finden lassen. Nur ist das Christentum heutzutage einfach dadurch, dass es so organisiert geworden ist, mit den Schwierigkeiten einer großen Organisation versehen worden. Es geht da eher um äußere Dinge als um den eigentlichen inneren und spirituellen Wesen.